Die unabhängige Wähler sind die Mehrheit. Aber wer sind sie? Und werden sie der nächsten Präsidenten bestimmen oder nur Spoiler sein? Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello everyone. Heute ist die 25. März. Und weil Jennifer anders beschäftigt diese Woche ist, ich, Wendy Brown, übernehme die Folge heute. Aber hoffentlich genauso interessant und informativ. Wir haben neulich eine Mail von Georg bekommen mit mehreren guten Fragen und Gedanken. Heute will ich auf zwei Themen fokussieren, das er hochgebracht hat, nämlich die independent oder unabhängige Wähler und die Drittparteien und was sie miteinander zu tun haben und inwiefern sie die Wahl beeinflussen können oder nicht. Ich habe die gleichen Fragen von mehreren meiner deutschen Freundinnen auch gehört. Wenn es immer mehr Independent Wähler gibt, gibt es auch Chancen, dass sie eine Drittpartei gründen oder irgendwie das Wahlsystem verändern könnten? Wer sind diese Independents und Unzufriedene? Und wenn so viele Wähler so unzufrieden mit Trump und Biden als Kandidaten sind, wie wird diese Unzufriedenheit sich artikulieren? Also super Fragen, finde ich. Wir fangen mit ein paar Fakten an. Erstmals die Independents, die unabhängige Wähler. Wer sind sie? Unabhängige Wähler machen 43% der Wähler aus. Es ist nicht neu. Wir hatten genauso viele in 2014 gehabt, aber vor 20 Jahren, die waren eher so nur ein Drittel von der Wählerschaft. Parteizugehörigkeit in den USA hat auch eine andere Bedeutung als in Deutschland. Man würde sagen, ich bin ein Demokrat. Das bedeutet aber nur, dass ich bin registriert mit meinem Wahlbezirk als Demokrat, was nur eine Bedeutung für die Vorwahlen hat und ist Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Es hängt davon ab, ob du zum Beispiel eine Stimme nur für dein Partei Vorwahl abgeben darf oder ob die Vorwahlen open sind in deinem Bundesstaat und dann deine registrierte Partei egal ist. Wenn man als Independent registriert ist, manchmal kann man entscheiden, in welche Vorwahl man wählen will. Oder man darf in keine die beiden Vorwahlen wählen. Parteizugehörigkeit hat keinen Einfluss bei den Generalwahlen im November. Aber was auch wichtig ist, ist, dass keine sagen, ich bin Mitglied in einer der Parteien. Dann, warum gibt es so viele Independents? Gibt es ein paar verschiedene Gründe. Eins ist, dass Independents tendieren zu wählen weniger ein Partei als ein Kandidat oder ein Thema. Die zwei Parteien sind für den nicht überzeugend. Die Plattformen, also die Themen für jede Partei, findet keine Resonanz. Die Wähler sind von den Parteikandidaten besonders dieses Wahlzeit nicht überzeugt. Sie sind offen, aber dann für Optionen. Bei jungen Wählern, die geben Themen Vorrang vor Parteitreue. Zum Beispiel Themen wie Klimawandel, Waffengewalt, wirtschaftliche Ungleichheit und LGBTQ-Rechte. Schauen wir jetzt genauer hin. Wie viele Unabhängige gibt es dann? 43% der amerikanischen Wähler beschreiben sich nicht als Demokrat, nicht als Republikaner, aber als unabhängig oder independent. Nur 27% die Wähler beschreiben sich als Demokrat und nur 27% beschreiben sich als Republikaner. Wenn die Unabhängige oder Independents eine eigene Partei hätten, die hätten dann die Mehrheit. Aber 80-85% die Independents identifizieren sich mit einer der Parteien und stimmen entsprechend ab. Und die beiden Gruppen sind fast gleich so groß. Es gibt eine Gruppe von 45% die Wähler, die entweder republikanisch registriert sind oder sind Independents, die aber immer Republikaner wählen. Und gibt's auch eine Gruppe von demokratische registrierter und Leute, die Independents sind, aber am meisten demokratisch wählen, In dieser Gruppe ist ungefähr 43% die Wählerschaft. Also die Independents sind nicht wirklich unabhängig dann. Obwohl sie identifizieren nicht als Demokrat, sie wählen fast immer einen Demokrat zum Beispiel. Und warum wollen sie eine Zugehörigkeit nicht melden? Oft wollen sie ihre Parteizugehörigkeit als Verlegenheit nicht zugeben oder wollen in ihrem Denken unabhängig erscheinen. Und ein Grund dafür ist die Polarisierung allgemein in die Bundesstaaten. Man diskutiert nicht mehr über Politik beim Essen oder Familientreffen, auch unterhalb Freunden. Man verbergt eher seine politische Meinung. Es gibt nur 15-20%, die keinen Partei eine Neigung zeigen. Warum? Sind sie die Swing-Wähler? Nicht wirklich. Wahre Unabhängige meiden Politik. Die sind desinteressiert, die sind uninformiert allgemein und eigentlich die wollen überhaupt nichts mehr damit zu tun. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie wählen werden. Aber vielleicht eine Drittpartei könnte interessant sein. Aber ob sie davon erfahren oder genug Interesse zeigen, dass die wirklich wählen würden, vielleicht fragwürdig. Aber was sind dann die Implikationen von alles hier? Eins ist, dass die Umfragen müssen genau analysiert sein. Waren nur die Demokraten oder Republikaner registrierte Wähler gefragt worden? Dann sind nur 60% die Wähler. Oder werden auch die Leaners oder die Neigen dazu einer Partei Wähler auch gefragt? Eine zweite Implikation ist, dass die Independents sind keine homogene Gruppe. Man sagt, okay, 15-20% sind eher desinteressiert und 80-85% neigen sich in eine Richtung. Ist alles dann so vorgegeben, festgefahren? Und alles hängt davon ab, welche Partei die höhere Wahlbeteiligung hat? Ja, schon Wahlbeteiligung spielt eine sehr wichtige Rolle und wir kommen später dazu. Aber dieses Jahr wie in 2016, es gibt eine Wählergruppe, die entscheidend sein könnten. Es sind die Wähler, die unzufrieden mit den Kandidaten sind. 58% der Wähler mögen die Vorstellung nicht, dass Trump erneut ein Kandidat ist, und 56% sind unzufrieden, dass Biden im Rennen geblieben ist. Eine Gruppe von diesen Wählern mögen beide Kandidaten nicht. Wir nennen die die Double-Haters oder die Doppelhasser. Und das ist auch geschätzt, ungefähr 15-20% die Wähler zu sein. Nicht die gleiche, das wir oben genannt haben, die kein Interesse zeigen. Diese Leute sind interessiert, aber nicht begeistert von entweder Biden oder Trump. Die Umfragen versuchen, mehr über diese Wählergruppe zu verstehen. Was machen die dann denn im November? Werden die zu Hause bleiben? Werden die für eine Drittpartei wählen? Wenn man fragt die Wähler allgemein, wenn eine Drittoption auf dem Wahlzettel geben würde im November, wir sehen, dass 17% die Wähler sagen, dass sie würden es annehmen. In den meisten Jahren schrumpft dieses Prozent näher am Wahltag. Die Unzufriedenen kommen nach Hause. Wir sagen das auf Englisch, they come home. Die sind immer noch unzufrieden mit die beiden Hauptparteienkandidaten, aber am Ende, die wollen nicht ihre Stimme wegwerfen. Also die halten ihre Nase zu, wie wir sagen, und vote for the lesser of two evils. Nicht alle, aber mindestens 2 Prozentpunkte fallen weg. Aber was man klar sehen kann, ist, dass wir eine ziemlich große Gruppe von Wählern dieses Jahr haben, die unzufrieden sind mit beiden die Optionen, Donald Trump oder Joe Biden, und dafür dann offen sind für eine dritte Option. Und dieses Jahr, wir haben mehrere Drittparteioptionen. Die nächste Frage ist, wer hat mehr davon zu fürchten, Biden oder Trump? Wie die meisten unserer Zuhörer wissen schon, allgemeine Umfragen sind interessant, aber nicht entscheidend. Wichtig ist, was in den 6 Swing States passieren konnte. In 2016 ist es gedacht, dass Jill Stein von den Green Party schuldig für Hillarys Niederlage zu Trump war. In Michigan verlor Clinton weniger als 1 Prozentpunkt. Ein Rückstand, den sie mit der Hälfte von Steins Stimmen hätte aufholen können. In auch in Wisconsin und Pennsylvania, wo Clinton mit einem Punkt Vorsprung verlor, hätten Jill Steins Stimmen ihren Verlust gedeckt. Hätte Clinton alle drei Bundesstaaten gewonnen, hätte sie die Wahl gewonnen. Nur 1% der Stimmen in diese Battleground-Bundesstaaten oder Swing States werden die Ergebnisse im November bestimmen. Und das bedeutet, dass 1% der Wähler, die neigen, demokratisch oder republikanisch, zu Hause bleiben könnte und dann die Wahl entscheiden könnten. Oder wenn ein Drittpartei nur 1 oder 2% die Stimmen für sich nehmen könnten, dann es hängt davon ab, welcher Kandidat mehr verloren hat. Hat Biden diese Stimmen verloren oder hat Trump die Stimmen verloren? Oder waren die Wähler, die gar nicht gewählt hätte? Umfragen in die Swing States zeigen, dass Biden und Trump beide bedroht sind. 16% die beiden Wähler würden Kennedy oder eine andere Unabhängige in Betracht ziehen. Und 11% der Trump-Wähler würden überlegen, für eine Drittpartei zu stimmen. Mehrere Umfragen zeigen auch diese Softness, diese Sanftheit gegenüber Bidens Unterstützung. Man sieht hier, dass mehr Biden-Wähler sind offen für eine andere Partei als die Trump-Wähler. Deswegen hat die Biden-Wahlkampagne einen kleinen Team zusammengestellt, die nur auf die Drittparteigefahr fokussiert sind. Anwälten versuchen, diese Parteien zu verhindern, auf den Wahlzettel zu kommen. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich alle Kandidaten an die Regeln halten und sie zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie es nicht tun. Die untersuchen die gesammelten Unterschriften zum Beispiel, die nötig sind in jeder Bundesstaat, und die beobachten, ob Geld fair gesammelt und ausgegeben ist. Die Marketingteams entwürfen Werbespots, die es klar machen, dass eine Stimme für eine Drittpartei ist eine Stimme für Donald Trump. Auf dem Wahlzettel zu kommen für eine Drittpartei ist nicht einfach. Für die kleinen Parteien, die Grünen oder die Libertarians, ist es nicht so kompliziert wie für die unabhängigen Kandidaten. Für den ist der Zugang zur Präsidentschaftswahl ein komplizierter und kostspieliger Prozess. Die Gesetze sind von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Einige erfordern eine Gebühr oder einige tausend Unterschriften, andere verlangen Zehntausende von Unterschriften oder zum Beispiel in New York und Texas über 100.000, die gesammelt werden müssen. Bidens Team sagt, staatliche Vorschriften zur Beschränkung des Zugangs zu Stimmzetteln stellen sicher, dass die Personen, die auf dem Stimmzettel stehen, eine legitime Basis für die Unterstützung haben. Und es handelt sich nicht nur um Eitelkeitsprojekte. Man erinnert sich an das Projekt von Kanye West in 2020, als er es aber geschafft hat, auf dem Wahlzettel in 12 verschiedene Bundesstädte hinzukommen. Unabhängige Kandidaten sehen restriktive Wahlgesetze und die Bemühungen, diese zu überwachen und durchzusetzen, als antidemokratisch und Hindernisse für die freie Meinungsäußerung. Eins ist klar, wenn man außerhalb von die großen zwei Parteien eine Kandidatur auf die Beine bringen will, ist es nicht einfach. Zurzeit in der Demokratischen Partei herrscht mittlerweile die gängige Meinung vor, dass es Biden eher schaden könnte, den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten bei der Abstimmung zu geben. Deswegen geben sie Zeit und Geld aus, um Drittparteien zu verhindern. Und für wen haben die Demokraten am meisten Angst? Wir haben schon vorher über die No-Labels-Partei diskutiert. Die No-Labels-Partei hat als Ziel, einen Kombi-Republikaner-Demokrat-Ticket anzubieten, mit Präsident- und Vizepräsident-Kandidaten von der Mitte. Sie haben auch gesagt, sie würden nur es tun, wenn sie eins nicht damit Trump einen Vorteil geben würden und zweitens sicher waren, dass sie auch gewinnen könnten. Ab dieser Woche, ihr Versuch scheint wenig Momentum zu haben. Obwohl sie die meisten Geld gesammelt haben und schon auf die Wahlzettel in 18 Bundesstaaten sind, alle die möglichen Präsidentschaftskandidaten, die sie angesprochen haben, wollten nichts mit dem No-Labels-Partei zu tun haben. Die gefährlichste Drittparteiversuch ist die unabhängige Versuch von Robert F. Kennedy Jr. Kennedy ist Umweltanwalt und Teil einer der größten amerikanischen Politikerfamilien. Die Kennedy-Name ist in den USA sehr bekannt und beliebt. Seine Positionen sind gegen das Establishment und Unternehmen allgemein. Aber weniger bekannt als seine Name ist seine Verbreitung von Impfgegnern und Verschwörungstheorien und dass seine Familie ohne Ausnahme gegen seine Kandidatschaft ist. Eine Werbespot während die Super Bowl hat für Aufregen auch besorgt. Er hat einen alten Werbespot seines Onkels schamlos überarbeitet und für sich benutzt. Die Kennedy-Familie war besonders aufgeregt darüber, weil Robert F. Kennedy Jr.'s politische Meinung überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dem von seinem Onkel. Die neueste in den Family Feud? Joe Biden hat die Kennedy-Familie ins Weiße Haus eingeladen über St. Patrick's Day, wie jedes Jahr. Und viele sind gekommen, alle außer Robert F. Kennedy Jr. Ich habe ein Interview diese Woche gehört und Kennedy sagte, dass seine Umfragen zeigen, dass er die Wahl gewinnen kann und dass er nur deswegen auftritt. Bundesweit Kennedy scheint nur 13% die Wähler zu haben und zieht von Biden und Trump gleich etwa ab. In Georgia aber erscheint 6% unterstützen zu haben. Georgia ist ein Swing State, und wenn wir gucken zurück, man braucht nur 1 oder 2% in einer von die Swing States, und dann kann man die Wahlergebnis in dem Bundesstaat kippen. Dass Kennedy in alle Bundesstaaten auf dem Wahlzettel kommt, ist eher unwahrscheinlich. Aber er muss nur in die Swing States auf dem Wahlzettel sein, um ein Spoiler für Biden oder Trump zu sein. Bis jetzt ist Kennedy nur auf dem Wahlzettel in Utah. Er ist nah dran in nur einen Swing State, Nevada. Seinen Superpack war fokussiert auf die Swing States. Aber die Demokratische Partei reichte eine Beschwerde bei der Bundeswahlkommission ein und warf den Superpack und der Kennedy-Kampagne eine rechtswidrige Koordinierung bei der Sammlung von Unterschriften vor. Und letzte Woche gab der Superpack bekannt, dass er nicht mehr bei der Unterschriftensammlung hilft. Kennedy wird Dienstag diese Woche seine Vizepräsidentkandidat bekannt geben. Die neueste Gerücht ist, dass er eine Frau nehmen will, nämlich eine sehr junge Frau aus Kalifornien mit keinen politischen Erfahrung, aber sehr viel Geld. Weil Kennedy das größte Gefahr für Biden und Trump ist, die Grünen mit Jill Stein und Cornel West als Unabhängige operieren unter dem Radar bis jetzt, aber konnten auch Spoiler sein. Jill Stein ist vermutet, die Nominierung für die Grünen zu bekommen. Die Grünen sind auf dem Wahlzettel in 20 Bundesstaaten inklusive Wisconsin, wo Stein 31.000 Stimmen in 2016 gewonnen hat. Cornel West wird unter den Hut von mehreren kleinen Parteien auf dem Wahlzettel kommen. Alle sind aber auf der demokratischen Ende der politischen Spektrum. Und deswegen, auch wenn er 1 oder 2% irgendwo bekommt, das ist eine Gefahr für Joe Biden. Zurück zu Georgs Fragen. Gibt es keine Chance für eine Drittpartei zu gewinnen? Erstmals die unabhängigen Wähler. Obwohl sie 40% die Wähler sind, sie werden nicht als Gruppe eine Drittpartei gründen oder unterstützen, weil sie keine gemeinsame Themen haben. 50% davon haben wenig Interesse an Politik und 50% hassen beide die Top-Kandidaten. Aber ob sie ihren Wunschkandidat in einer der Drittparteien findet, zu Hause bleiben werden oder doch zurück zu ihrer Partei kommen, um den anderen zu verhindern, ist schwer jetzt zu sagen. Der Rest werden die Partei wählen, die sie fast immer gewählt haben. Oder nur für die andere Senat, Repräsentantenhaus und Bundesstaatssitze wählen und diese Kreis oben bei Präsident einfach leer lassen. Georg hat auch gefragt, warum die Grünen nicht mehr Wähler für sich gewinnen können, wie in Deutschland. In den USA, die Demokraten haben genug von der Umweltschutzthemen in ihre Plattform integriert, glaube ich. Nicht genug, um die Aktivisten zu befriedigen, aber genug, um die Luft aus dem Segeln der Grünen Partei zu nehmen. Was klar ist, Die amerikanische Wahlsystem macht es unmöglich, für eine Drittpartei zu gewinnen. Die meisten Bundesstaaten wählen die Bundespräsident unter einem Winner-Takes-All-System. Der Kandidat, der oder die die meisten Stimmen für sich bekommt, gewinnt alle die Wahlleute von der Bundesstaat. Um bundesweit zu gewinnen, ein Kandidat muss 270 Wahlleute gewinnen, eine Mehrheit der 538 Wahlleute, aus denen das Wahlkollegium oder Electoral College besteht. Es ist möglich, die Volksabstimmung zu gewinnen, aber die Electoral College Vote zu verlieren. Weil die Zahl von Wahlleuten pro Bundesstaat ist nicht nur von Bevölkerung abhängig. Also, dass ein Drittparteipräsidentenkandidat einer Bundesstaat gewinnen konnte, ist schon unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Aber dass sie genug Bundesstaat gewinnen konnten, um 270 Wahlleute zu bekommen, das ist undenkbar. Du kannst selber mit diesen Wahlleute-Ergebnissen spielen auf verschiedenen Webseiten. Ich habe einen Link dafür in die Shownotes getan. Es macht richtig interessant, einfach zu gucken, wenn einer von den Swing States in eine oder die andere Richtung geht, was das für diese 270 Hürde bedeutet. Was aber möglich ist, ist, dass eine starke Drittpartei einen Bundesstaat gewinnen konnte, was dann die Biden- oder Trump-Kampagne verhindern könnte, über die 270 Wahlleute-Hürde zu kommen. In diesem Fall würde die Entscheidung in den neu gewählten Repräsentantenhaus landen. Und weil jedes Bundesstaat nur eine Stimme dort haben würde, in dieses Verfahren, egal wie viele Gesetzgebersitze die in dem Repräsentantenhaus haben, würde Trump gewinnen, weil die Republikaner mehr Bundesstaaten insgesamt kontrollieren. Aber das ist wirklich ein Thema für eine späteren Folge. Und warum könnten nicht die Amerikaner ihr altmodisches System modernisieren? Ja, weil alles in unserer Verfassung verankert ist. Und die Verfassung zu ändern braucht, 1, 2/3 der Senat und Repräsentantenhaus müssen die Änderung zustimmen. Und 2, 3/4 dann die Bundesstaatenparlamenten müssen zustimmen. Das jetzige System favorisiert die Republikaner. Also, weil beide Häuser fast 50-50 aufgeteilt sind, sehe ich keine Möglichkeit, dass wir in der näheren Zukunft eine 3/4-Mehrheit für Änderung schaffen würden. Was hat das alles zu bedeuten? Ja, 1, dass die Drittparteien dieses Jahr besonders gefährlich sein werden, besonders für Joe Biden. Und 2, dass die Independents oder Unabhängige, obwohl die Mehrheit sind in den USA, bedeutet gar nicht, dass die einfach zu bekommen sind für eine von den Drittparteien. Das ist tatsächlich ein Toss-up dieses Jahr und es ist sehr schwer einzuschätzen, in welche Richtung es kippen sein wird. Also, wie Sie wissen, wir möchten ungern auf solche Tiefpunkte unsere Folgen zu beenden. Also schlage ich dann diese Woche vor, dass die Sportbegeisterte unter euch eine Ablenkung in March Madness suchen. Das ist das Turnier am Ende des Basketballsaisons in den USA, die College-Basketball-Saison, für beide Männer und Frauen. Und dieses Jahr sorgen die Frauen für die meisten Aufmerksamkeit. Die 64 qualifizierte Teams sind schon aussortiert durch 2 Runden und die Sweet 16-Runden fangen diese Woche an. Es gibt auch einen Link in die Shownotes für mehr Informationen. Es lohnt sich. Und mit diesem Tipp, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wir freuen uns auf jede E-Mail. Danke besonders, Georg. Wir haben noch Fragen von dir, die in späteren Folgen die Antworten kommen werden. Falls du etwas magst oder mit etwas nicht einig bist oder einfach einen interessanten Tipp für uns hast, bitte schick uns eine Mail. amerikaübersetzt@gmail.com. Ihr seid unsere Werbung. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Umayyah und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. Bis in 2 Wochen mit beiden von uns, Wendy und Jiffer.